Business is business. Unabhängig davon, ob du Obst und Gemüse vertreibst oder hochwertige Software. Also Business bedeutet Business-Mentalität, Business-Kultur, Business-Plan und Business-Ziele. Und diese kann man erreichen, wenn man richtig strukturiert, diszipliniert und wach bleibt.
Wirtschaft Köln am Platz.
Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Heute zu Gast ist eine Unternehmerin mit Pep und eine echte Mutmacherin, Nelly Kostadinova. Sie verkörpert eine Botschaft wie kaum eine zweite. Du kannst es schaffen. Erfolg ist eine Frage des Wollens. In Köln hat sie das unter Beweis gestellt und das Übersetzungsunternehmen Lingua World aufgebaut. Jetzt, 25 Jahre später, widmet sie sich dem Business Coaching. Ihr Wissen, ihre Erfahrung und auch ihre Zuversicht möchte sie an andere weitergeben. Etwas Neues zu starten, sich selbst neu zu erfinden, ist für die 1990 aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia nach Köln gereiste Kostadinova gar nichts Ungewöhnliches. Im Gespräch erzählt sie ihre spannende Lebensgeschichte. Von der Journalistin, die Angela Merkel interviewt, zur Polizeiübersetzerin, zur Wirtschaftsbotschafterin der Stadt Köln, Vortragsrednerin und TV-Moderatorin. Transformation ist Nelly Kostadinovas großes Thema. Lassen Sie sich inspirieren von einer Frau, die nach dem Verkauf ihres Unternehmens 1,5 Monate Pause machte, um dann aber zu merken, Ruhestand ist nicht ihr Ding. Mein Name ist Stefan Merks und nun viel Spaß beim Gespräch.
Nelly Kostadinova, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Nelly, mich würde interessieren, welche Beziehung du zu Köln hast. Was ist in Köln so dein Lieblingsort?
Lieblingsort ist die Stelle, die ich zuerst gesehen habe, als ich nach Köln kam. Das ist der Kölner Dom. Und immer wenn ich vor dem Dom stehe, und jetzt werde ich gleich emotional, dann bewegt sich etwas in meinem Herzen. Und ich erinnere mich an den Moment, in dem ich aus dem Zug ausgestiegen bin und den Dom, den Kölner Dom gesehen habe.
In welchem Jahr war das?
Das war 1990, ja. Nach der politischen Wende in Osteuropa.
Du kamst aus Bulgarien, aus Sofia und bist alleine mit dem Koffer, so heißt es auch in deinem Buch, ein Koffer voller Wollen, bist du nach Köln gekommen, um hier eine Existenz aufzubauen. Ist das richtig?
Ja, ich kam aber nicht, um eine Existenz aufzubauen. Ich kam, weil ich eine junge und sehr ambitionierte Frau war und ich wollte nur eine Chance finden. Diese Chance hieß aber Erfolg. Und ich habe nicht nur eine Chance gefunden, ich habe tausende von Chancen gefunden und die größte Chance war, dass Köln meine Heimat wurde. Nicht Deutschland, natürlich auch Deutschland, aber Köln ist so in meinem Herzen, dass es gibt keine Kraft, die Köln wegschaffen kann.
Wir kommen gleich auf deinen sehr, sehr interessanten Lebensweg zu sprechen und auch auf das speziell, was du jetzt inzwischen machst. Trotzdem würde ich nochmal auf Köln, du liebst diese Stadt, hast du ja gerade gesagt, gibt es auch Orte und Stellen oder Dinge an Köln, die du verbessern würdest gerne?
Ah, Köln ist sehr verbesserungswürdig. Also vor allem, mich hat immer sehr abgestoßen dieser Teil von Köln, wo sehr viele Drogenabhängigen und Dealer sitzen. Und ich habe sogar unsere Oberbürgermeisterin Frau Recker in einem Interview gefragt, was werden wir tun? Nicht sie, weil sie hat nicht alle Hebel, sie hat einen Hebel in der Hand, die Administration wahrscheinlich, aber wir alle Kölner müssen etwas dagegen tun. Und das würde ich an der ersten Stelle verbessern, die dunklen Ecken von Köln zu hellen Ecken machen.
Mhm. Wie konkret? Also durchaus, indem man sie mit Licht bestückt und irgendwie angenehmer gestaltet, ja, oder wie
Licht
ist das gemeint?
Der Zukunft. Nicht nur mit Licht so physisch, sondern indem man sich um die Menschen kümmert, die an diesen Stellen uns befinden, diesen Stellen sich befinden. Ja. Diese Menschen brauchen Hilfe, weil jeder, der in einem Loch steckt, er kann mit eigener Kraft manchmal es schaffen, aber das ist sehr schwierig. Aber wenn dieser Mensch eine Hand gereicht bekommt und diese Hand ist fest und hilft ihm rauszukommen, dann kommt er aus dem Loch. Und in diesem Sinne, ich habe ganz viel Mitgefühl zu diesen Menschen, die ins Loch reingefallen sind. Und wenn ich noch mehr Macht hätte, dann hätte ich das verändert. Einfach noch mehr Veranstaltungen nicht, aber noch mehr Maßnahmen für diese Menschen, die denen helfen, ihre Selbstbewusstsein, ihre Selbstsicherheit neu zu gewinnen.
Mhm. Gut, ja, dann kommen wir quasi aus dieser einfachen Frage, kommen wir gleich in die Tiefe der Thematik. Du coachst auch Leute heute gerade auf dem Weg zum Erfolg, so hast du es genannt.
Ja, ich bin jetzt ein Business Coach. Ich bin zertifiziert worden und eine hochwertige Ausbildung habe ich abgeschlossen. Und ich helfe Unternehmern, die Erfolg haben, noch mehr Erfolg zu haben. Das bedeutet, wir wissen, dass Erfolg kein konstanter Wert ist. An Erfolg müssen wir jeden Tag arbeiten. Und in der neuen Zeit muss man nicht nur arbeiten, sondern sehr innovativ sein. Und die sogenannte Transformation erfordert sehr viele innovative Kraft. Und weil wir sehr viele Aufgaben jetzt haben, ich denke, dass eine Transformation mit einem Coach an der Seite des Unternehmens viel, viel leichter passieren kann. Also ich wurde in meinem Leben als Unternehmerin sehr viel gecoacht. Also am Anfang, als ich die Firma Lingua World gegründet habe, dann stand ich die temperamentvolle Bulgarin, junge Bulgarin, vor deutschen Mitarbeitern und bekannterweise in den alten Jahren gab es nicht so viele Informationen über die Business-Mentalität der Menschen. Und ich habe selber gespürt, dass ich es alleine nicht schaffen werde. Dann bin ich zu einem Coach gegangen und sagte einfach, helfen Sie mir, diese zu sein, die ich sein möchte. Ich kenne das Ziel, aber ich kenne den Weg nicht. Und auf diesem Weg bin ich sehr viel unterstützt worden. Mhm. Ich muss gestehen, das hat 6 Jahre gedauert. Ich hatte danach vom Coach wurde das ein Sparring-Partner, mit dem ich mich austauschen konnte. Und nach 6 Jahren hat er die Tür für mich zugemacht. Er sagte, Frau Kostadinova, Sie können jetzt alleine. Und so ist auch mein Ziel, nicht 6 Jahre lang jemanden zu coachen, sondern den Menschen unter den Armen zu greifen und schnell denen zu zeigen, wo deren Stärken sind, wo deren Schwächen sind. Und auch diesen Blick von außen wird manchmal nicht nur ein Blick, sondern das ist genau der Moment, in dem man erkennt, was genau man tun soll. Und das ist jetzt meine Absicht.
Okay, jetzt haben wir das Pferd quasi von hinten aufgezäumt. Das ist das, was du jetzt im Augenblick tust. Mhm. Wir müssen vielleicht doch nochmal zurück zum Kölner Hauptbahnhof, zum Jahr 1990 und deine Ambitionen damals. Du sagtest, du kamst aus Bulgarien, warst ambitioniert, du warst Journalistin. Mhm. Als ausgebildete Journalistin hast du gearbeitet, aber du sprachst kein Deutsch, wolltest aber gerne bei der Deutschen Welle, glaube ich, anheuern hier in Köln. Das hat nicht funktioniert im ersten Moment, stimmt das? Und dann hast du aber trotzdem einen Weg gefunden, der dich dann weitergebracht hat.
Deutsche Welle war das Ziel, weil dort eine bulgarische Redaktion gab. Und weil ich kein Deutsch gesprochen habe, das war mein erstes Ziel. Aber das hat nicht geklappt. Dafür hat sich eine neue Tür geöffnet, wie man immer sagt, öffnet sich eine neue Tür. Und diese Tür war ein Stipendium für mich als Journalistin. Ich kam erneut danach, nach dieser Vorstellung bei der Deutsche Welle und danach bei Konrad Adenauer Stiftung, am nächsten Tag eigentlich, dann kam ich erneut nach Deutschland, 2 Monate später als Journalistin und ich hatte eine Aufgabe. Diese Aufgabe war, über Deutschland Reportagen und Artikel zu schreiben und diese in der bulgarischen Presse zu publizieren. Mhm. Das war eine fantastische Aufgabe, weil ich Deutschland gar nicht kannte. Ich habe Deutschland so beschrieben, wie ich das Land gesehen habe. Und das war dieser starke emotionale Moment. Ich habe Stück für Stück das Land entdeckt für mich und mich in Deutschland verliebt.
Du hast auch in der Phase, wenn ich das in deinem Buch richtig gelesen habe, Angela Merkel interviewt, die natürlich noch nicht Bundeskanzlerin war. Aber stimmt das? War das in der ersten Phase?
Ja, 92, glaube ich, war das. Ach so. In dieser Zeit, ich hatte noch nicht so richtig Deutsch gesprochen und trotzdem musste ich schreiben. Und durch eine zufällige Bekanntschaft wurde ich eingeladen, bei einem Rede von Angela Merkel zu sein. Bis heute kann ich nicht sagen, wo genau das war, weil das hier irgendwo in der Nähe von Münster war. Und als sie in der Pause war, dann dürfte ich hier zwei Fragen stellen. Das war das ganze Interview. Trotzdem, für mich war ein bewegender Moment, nicht nur, weil ich eine Ministerin interviewt habe. Ich hätte beim besten Willen nicht gewusst, dass das die zukünftige Bundeskanzlerin ist, aber weil sie in diesem Interview mich angeschaut hatte, so wie eine Frau, die in Ostdeutschland geboren wurde, eine Bulgarin anschaut.
Also, aha, das musst du beschreiben. Was ist das für ein besonderer
einfach,
Blick?
Es war eine Freundschaft in dem Blick aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit. Wir kamen aus dem Ostblock. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, sie hat mir Mut gegeben. Sie sagte einfach, ach, sie schaffen das. Und so, wir können uns heute vorstellen, wie sie das genau sagt, weil wir so oft gehört haben, die Sätze von Angela Merkel. Aber es war nur ein Moment und diesen Moment habe ich mitgenommen für meine Zukunft und ehrlich gesagt, sie wurde mein Vorbild.
Ich fand jetzt bemerkenswert auch, dass du nochmal sagtest, ich komme oder wir beide kamen aus dem Ostblock und eine Stelle in deinem Buch beschreibt auch, wie du deine 50 Mark, damals D-Mark, tatsächlich gleich investiert hast in einen Mantel. Bei Appelrad und Küpper hast du den wohl gekauft und das hast du so beschrieben, um quasi auch meine Kleidung zu verdecken. Hast du dir so einen braunen Mantel gekauft?
Ja, einen schicken Mantel? Den habe ich bis heute.
Den hast du noch. Das heißt, du hast Vorbehalte gespürt und auch Äußerlichkeiten waren wichtig, hattest du das Gefühl? Oder hast du immer noch?
Es war so, die 50 Mark, mit denen ich kam, das war mein gesamtes Gehalt als Journalistin. Das war meine erste Reise nach Deutschland. Danach bekam ich aber ein ordentliches Stipendium. Aber dieses Stipendium wusste ich nicht, wie ich genau ausgeben sollte, weil ich wirklich aus dem Ostblock kam und keine Ahnung von Deutschland hatte. Ich habe mein Geld gespart und ich habe die Kleider, die ich aus Bulgarien mitgebracht habe, getragen. Aber mit diesen Kleidern wurde ich sehr auffällig, unangenehm auffällig. Ich trug zum Beispiel einen roten Mantel mit großen Schulterpolster und die Menschen guckten mich. Also in meinem Buch schreibe ich, dass ich mit diesem Mantel gerade zwei Plätze im Bus brauchte, weil er so voluminös aussah. Und ich habe schnell kapiert, dass hier andere Regeln herrschen und dass ich mich anpassen soll. Hier geht es nicht nur unbedingt um mich Design zu haben. Also außerdem, ich bin absolut ästhetisch veranlagt und ich liebe schöne Sachen. Aber damals ging es nicht um schöne Sachen, es ging um Überleben. Daher bin ich zum Geschäft gegangen und eine Verkäuferin hat meine Unsicherheit gespürt, hat mir diesen wunderschönen Mantel über die Schulter gelegt und ich habe ihn angezogen und habe im Spiegel eine andere Person gesehen. Also nicht zufällig gibt es in Deutschland den Spruch, Kleider machen Leute. Also da schaute mich eine Frau, eine junge Frau, die viel feineren Gesichtszügen hatte. Also der Mantel hat schon betont irgendwas von mir, was vorher nicht so deutlich zu sehen war. Und ich habe den Mantel gekauft und voller Mut, angezogen mit dem Mantel, ging ich raus aus dem Geschäft. Ich stand auf der Straße und keiner schaute mich an.
Ich dachte, das ginge anders weiter.
Okay. Nee, ich gehörte schon zu den Menschen, die so ähnlich angezogen waren. Ja. Also diese Mantel war mein Schutzengel eigentlich, weil ich ihn getragen habe mit dem Gefühl, ich gehöre dazu. Aber darunter trug ich meine bulgarischen Klamotten, damit ich kein Geld ausgebe, weil das Geld brauchte ich für meine Zukunft.
Deine Mutter ist auch Schneiderin, habe ich
Ja, meine Mutter ist Schneiderin und daher habe ich immer sehr schöne Kleider als Kind getragen und bis heute liebe ich Kleider. Und ein von meinen Kapiteln im Buch, da wo es um den Mantel geht, heißt Dress Code auf dem internationalen Markt. Also das mittlerweile ist keine Schnick-Schnack-Sache, sondern passend angezogen für Verhandlungen in dem jeweiligen Land bedeutet, dass man in seinen Erfolg investiert. Ja.
Nelly Kostanidova steht natürlich auch vor allem für das Unternehmen Lingua World. Das hattest du eben schon kurz auch erwähnt. Das ist ein Übersetzungs- und Dolmetscherbüro, das du aufgebaut hast, groß gemacht hast und 25 Jahre lang geführt hast. Ich würde aber tatsächlich an der Stelle gerne nochmal erfahren, wie es überhaupt dazu kam, dass du als ausgebildete Journalistin dann plötzlich in diese Übersetzungsbranche gewechselt bist.
Als Journalistin konnte ich nicht mich integrieren in Deutschland. Ich konnte mit den Menschen ein bisschen später sprechen. Ich konnte sie auch auf Englisch, habe ich sie am Anfang interviewt, verschiedene Persönlichkeiten, und ich habe das Leben in Deutschland beschrieben. Aber ich konnte nicht auf Deutsch Artikel schreiben und ich kannte damals weder das Land, die Struktur des Landes und die Prozesse in diesem Land, noch die Sprache so ausgezeichnet, dass ich mir einbilde. Also hier kommt mein Praktizismus. Ich habe schnell erkannt, wo meine Chancen liegen, und in dieser Zeit habe ich selber eine Erfahrung gemacht. Ich sollte mein Diplom übersetzen lassen, und dieses Diplom hat sehr viel Geld gekostet. Ich habe 1500 Mark damals für eine Übersetzung des Diploms bezahlt. Und das war, weil in Deutschland ganz wenig Übersetzer für Bulgarisch gab es. Also das war die sogenannte Nische. Und ich habe danach schnell mich orientiert und erkannt, dass Bulgarisch eine seltene Sprache ist. Und hier braucht man Menschen, die diese Sprache beherrschen. Und ich habe sie mehr als beherrscht, als Journalistin. Ich kannte Bulgarien sehr gut. Also übrigens,
du hast dann übersetzt für Behörden, glaube ich, sehr viel zu Beginn, auch für eben Gerichte zum Beispiel, in Prozessen war das sehr gefragt.
Vor allem für die Polizei. Ich habe bei der Polizei angefangen und danach 1994 wurde ich vereidigt und meine Arbeit beim Gericht lief weiter. Aber wie du dir vorstellen kannst, mit Bulgarisch kann man nicht einen wirtschaftlichen Status schaffen. Also ich habe gesehen, dass ein großer Bedarf besteht und die Sprachen Russisch und damals auch Serbo-Kroatisch sehr gefragt wurden. Ich habe schnell aus meinem Diplom die Qualifikationen herauskristallisieren lassen und mich weitergebildet habe als Übersetzerin in diesen zwei Sprachen, sodass ich kurz danach für drei Sprachen Übersetzerin war. Ja. Und das war schon eine echte, nicht nur finanzielle Basis, sondern das war ein Sprungbrett für mein Leben in Deutschland. Mhm. Also das heißt, ich habe übersetzt nicht nur von 8 bis 15 Uhr. Ich habe Tag und Nacht übersetzt, weil ein großer Bedarf bestand. Also in der Nacht wurde ich geweckt und ich habe nie Nein gesagt. Also in der ersten Zeit wohnte ich sogar in der Nähe vom Polizeipräsidium, bin immer aufgestanden. Also
du bist dann zu Vernehmungen gerufen worden oder
warum nachts? Zu Vernehmungen, genau. Mhm. Und ich habe sehr, sehr grausame Sachen übersetzt, 10 Jahre lang. Und eigentlich insgesamt 12 Jahre lang, aber währenddessen habe ich einen anderen Plan gefasst. Und dieser Plan war, Unternehmerin zu werden. Mich faszinierte hier alles in Deutschland, die alle Chancen, die sich vor mir eröffnet haben. Und ich war einfach neugierig, ich war durstig, einfach alles auszuprobieren und es anzufassen und wie ich später eine Metapher benutzt habe, ich wollte einfach etwas reinpflanzen und zu sehen, wie es wächst. Und das hat mir Deutschland als große Chance gegeben, dass ich sehr viel reinpflanzen dürfte hier. Und ist schon einiges gewachsen.
Ich habe auch dem Buch entnommen, dass du aus deiner Übersetzungstätigkeit für die Polizei einmal mit einem Trickbetrüger zu tun hattest, der so eine Art, ich sag mal, Briefkastenfirma gemacht hat, aber mit Telefonleitungen, ganz viele Leitungen gebucht, die dann am Ende doch wieder alle bei ihm rausliefen und Scheingeschäfte darüber abgewickelt hat. Und du hast gesagt, das war auf eine Art, natürlich war es verboten, aber es war auch für dich inspirierend, darüber nachzudenken, ich brauche viele Telefonleitungen in meinem Unternehmen. Und hast dann geschildert, wie du mit der Telekom über so eine Anlage gesprochen hast für 30 Leitungen und du hattest aber erst 2 Leute.
Ja, genau.
Die haben erstmal gestaunt. Ich
hatte nur 2 Mitarbeiterinnen, aber habe großartig Telekom bestellt, alle Broschüren mir nachher angeguckt und ich wollte eine ISDN damals Leitung und der Mensch da hat sich umgeschaut, weil er niemanden gesehen hat und fragte mich, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Und ich sagte 2. Und ich habe tatsächlich 30 Telefonleitungen bestellt und als er mich so halb ironisch, halb vorwurfsvoll angeschaut habe, dann habe ich mit einer tiefen Stimme, ganz mutigen Stimme gesagt, ich werde wachsen. Und ich bin gewachsen, in der Tat.
Wie viele Leute hattest du? Ihr hattet freiberuflich, glaube ich, 10.000 Übersetzer?
Ja, freiberuflich hat Lingua World ungefähr 10.000 Menschen auf der Welt in allen möglichen Ländern gehabt. Ich habe noch früher erkannt, dass das genau das Kapital ist, weil in der Zeit, als ich angefangen habe, war üblich, dass die Übersetzer in Deutschland leben. Aber aufgrund meiner Situation, dass ich meine Muttersprache langsam vergessen habe, nicht sprachlich, sondern man kennt nicht die neue Terminologie, die neue Ausdrucksweise. Es kam Marktwirtschaft und ich kannte die neuen Wörter nicht. Um extra zu übersetzen, brauchte ich sie zu lernen. Und aufgrund dessen habe ich festgestellt, ja, die Menschen, die in den jeweiligen Ländern leben, die sind das Kapital. Und das war eigentlich die Nische, warum ich mich schnell positioniert habe. Und die andere Seite war, dass ich nur juristische Texte übersetzen konnte oder allgemeine Texte. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, also der Übersetzer muss ein, maximal 2 Fachgebiete beherrschen. Und nicht ein Spezialist für alles sein. Und hier diese Positionierung, die heute eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Und heute gibt es kaum Übersetzer, die direkt übersetzen, die Programme ersetzen, die Arbeit, die Muttersprachler unterstützen danach nur die Programme.
Ja, das ist ein Punkt, da würde ich gerne einmal noch einhaken. Also das ist ja inzwischen, also damals kann ich mir sehr gut vorstellen, war man auf diese Kenntnis der Leute ganz stark angewiesen und ganz klar. Aber inzwischen ist es ja die künstliche Intelligenz. Wir haben in Köln auch dieses Unternehmen DeepL, das sozusagen kostenlos, zumindest im gewissen Rahmen kostenlos, das im Internet übersetzt in diversen Sprachen. Sicherlich nicht in Afrikaans oder irgendwie diesen exotischen Sprachen, die ihr auch gemacht habt.
Aber in den europäischen Sprachen, in den westeuropäischen Sprachen sind die Übersetzungen perfekt.
Perfekt, ja.
Und auch die osteuropäischen Sprachen kommen schon gut voran. Also die künstliche Intelligenz ist die Zukunft und ich freue mich, dass es so ist, dass der Mensch ersetzt werden kann.
Genau, das ist ja der Punkt dann. Aber das hat es bestimmt schwierig gemacht in den letzten Jahren für Lingua World, oder nicht?
Nein, nein. Lingua World ist immer mit der Zeit vorangegangen. Wir haben auch selber die Programme gekauft. Wir haben aber gewusst, wie wichtig ist die Rolle des Muttersprachlers und haben wirklich Fachübersetzer beauftragt, den Übersetzen von der Maschine Text zu überprüfen, zu verbessern und menschliche Elemente zum Beispiel in einem Marketingtext reinzuführen. Vielleicht Marketing ist immer noch ein Gebiet, wo der Mensch noch besser ist als die Maschine. Aber das wird mit der Zeit sich auch verbessern. Aber besonders wichtig war, als in der Corona-Zeit, also in dem ersten Lockdown, das Dolmetschen nicht mehr in der gleichen Form eingesetzt werden sollte. Und wir haben schnell mit Lingua World ein Kontakt zu einer amerikanischen Firma unternommen. Wir haben Lizenz von deren Programm genommen und sehr schnell konnte Lingua World liefern Dolmetschen durch verschiedene Muttersprachler. Das Beste dabei ist, dass man nicht mehr vor Ort sein musste. Also das heißt, früher haben wir genommen irgendjemand für irgendein Fachgebiet, nicht weil er der Beste war, sondern weil er nicht so viele Fahrkosten produzieren sollte. Aber jetzt spielt keine Rolle. Heute nimmt man die beste Dolmetscher, erhöhen die Qualität, weil wir nicht mehr ortsgebunden sind.
Ja. Das heißt, dieser Trend zum Homeoffice und zu den Videokonferenzen hat euch auf dem Gebiet des Dolmetschens genützt, weil ihr da einfach euch egal wo einschalten konntet in die Konferenzen und dann übersetzen konntet, ja?
Für mich war das immer eine große Chance gewesen, weil ich Lingua World noch 2003 auf Remote verbunden habe. Als der erste Lockdown kam, haben meine Mitarbeiter innerhalb von 4 Stunden Homeoffices eröffnet. Sie haben einfach die Laptops vom Büro mitgenommen und sind nach Hause gegangen. Kein Kunde hat gemerkt, dass etwas bei uns nicht stimmt. Also diese agile Art und Weise, das war immer irgendwo nicht mein Instrument, sondern meine Intuition. Ich wusste, wenn du Erfolg haben möchtest, du musst schnell sein.
Oder wir sprechen es jetzt an, du hast also dein Unternehmen Lingua World verkauft und zwar in diesem Jahr.
Ja, am 30. April habe ich den Vertrag in Basel unterschrieben.
In Basel, das heißt, es wurde in die Schweiz verkauft?
Nee, das heißt, dass die neue Eigentümer in der Nähe von Basel auf der deutschen Seite wohnten. Und ich war in dieser Zeit in Italien. Ich habe in den letzten Jahren angefangen, in Italien zu leben. Und dann haben wir uns in Basel getroffen zum Vertragsunterschreiben.
Das heißt aber, das Unternehmen hat hier weiterhin in Köln auch seinen Standort?
Köln ist der Hauptsitz und jetzt alle Filialen sind aktiv. Alles ist beim Besten absolut gut und weiterentwickelt worden. Ich bin glücklich, die Käufer sind glücklich. Also alles ist so geworden, wie man sagt, Finale. Also es war ein tolles Finale und ich habe diesen Schritt gemacht, nicht weil ich nicht mehr mein Baby mochte. Mhm. Natürlich, man liebt sein Kind immer, aber die Mittelständler kennen das. Es kommt der Moment, in dem deine eigene Veränderung nicht mehr ausreichend ist. Es kommt der Moment, in dem du dein Unternehmen in anderen fähigen Händen abgeben musst, damit weiter wächst und sich entwickelt. Die anderen Menschen haben auch andere Impulse. Sie geben auch meinem Unternehmen ihre Kreativität, ihre Innovationen, ihre Liebe sogar. Und diese Synergieeffekte, die Sie jetzt zur Verfügung haben, habe ich wahrscheinlich schon ausgeschöpft. Auf jeden Fall, für mich war die Zeit gekommen, aber ich habe vorher angefangen, mich weiterzubilden als Business Coach. Also ich glaube, wenn ich nicht die Ausbildung als Business Coach gemacht hätte, wäre die Trennung sehr schwierig und emotional belastet. Aber ich wusste, dass ich einen neuen Beruf habe und 2 Wochen später habe ich meine Prüfungen als Business Coach bestanden. Ja. Und so gesehen, ich bin einfach so reingekommen in die neue Zeit, in das neue Element und zuerst dachte ich, ich brauche eine Pause. Meine ganze Familie, alles hat mir angeredet, du brauchst Pause, du hast viel gemacht. Ich habe auch versucht, eine Pause zu machen. Sie hat aber 1,5 Monate gedauert und eines Tages habe ich meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr.
Ich kann keine Pause mehr vertragen, ja?
Okay. Ja.
Du hast dich ja in deinem Berufsleben immer wieder neu erfunden. Also wir haben es ja schon gehört, Journalistin, dann Übersetzerin. Dann
Unternehmerin, genau. Und jetzt Business Coach.
Zwischenzeitlich auch Speakerin, glaube ich. Was ist mit der Karriere geworden? Machst du das noch? Vortragsrednerin?
Also vor Corona hatte ich viele Aufträge gehabt. Die wurden gestoppt auf einmal. Jetzt nutzen wir die digitalen Medien und ich publiziere in YouTube sehr viele Videos, ungefähr 3 pro Woche. Zwei von denen betreffen das Wachstum in einem Unternehmen. Ich gebe Tipps zu Umsatzsteigerung, zu Akquisen, zu Vertrieb oder Krisenmanagement. Das Wichtigste ist jetzt Krisenmanagement. Und das ist genau meine Funktion jetzt. Aber ich habe noch eine angenehme Aufgabe für mich gefunden.
Als Moderatorin, ne?
Ja.
Im Fernsehen auch.
Genau. Also in den Zeiten der Corona, beim ersten Lockdown, war ich zu Hause und ich habe erstmal es genossen, weil ich mein Zuhause nicht so gut kannte. Ich war davor nur 60 Tage im Jahr zu Hause. Und zuerst fand ich das lustig, es war schön, die Mitarbeiter waren in Homeoffices, ich habe jeden Tag eine Videokonferenz gemacht, aber danach dachte ich, ach, das ist nicht alles, hier hört nicht auf mit Lockdown und Corona, ich muss noch was machen, ich konnte nicht reisen und dann habe ich meine Tochter, die Videoproducer ist, gesagt, lass uns ein Mutcafé machen, ich werde jetzt Menschen interviewen, die Mut geben, und wir haben Persönlichkeiten aus der Politik und der Wirtschaft interviewt und zum Glück wurde mein Mutcafé von einem Sender gesehen, das ist der Regionalsender von Hessen, und übernommen. Und ich dürfte ab Januar, jetzt dieses Jahr 2021, da mein Mutcafé moderieren. Wir haben fantastische, interessante Mutmacher aus Deutschland eingeladen.
Geht das dann weiter im neuen Jahr?
Dieses Jahr machen wir was Neues. Also du weißt, ich mag immer neue Sachen und daher der Sender war inspiriert und wir haben uns entschieden, eine neue Sendung zu produzieren.
Achso, das Mutcafé ist abgeschlossen für dieses Jahr, ja. Und dann kommt eine neue Sendereihe.
Ja,
für
wir sind ungefähr 2 Monate im Voraus mit den Aufzeichnungen und ich habe schon im vorigen Monat gesagt, frohe Weihnachten, die letzte Sendung wurde gedreht, ja. Und jetzt nächste Woche, am Dienstag habe ich die erste Aufzeichnung des Jahres 2022 und ich freue mich zu sagen, frohes neues Jahr, liebe Zuschauer.
Wenn du jetzt sagst, du gibst Business Coachings für so Themen wie Akquise oder so haben sie Erfolg oder so steigern sie den Umsatz, ist das denn machbar, solche Tipps zu geben für egal welche Branche? Gibt es da so ganz generelle Anleitungen? Das wundert mich ein bisschen.
Ja, es gibt generelle Einleitungen. Business ist Business. Unabhängig davon, ob du Obst und Gemüse vertreibst oder hochwertige Software. Also Business bedeutet Business-Mentalität, Business-Kultur, Business-Plan und Business-Ziele. Und diese kann man erreichen, wenn man richtig strukturiert, diszipliniert und wach bleibt.
Ich habe eine dieser Folgen, also du machst ja jede Woche, habe ich auch einen Tipp von dir auf LinkedIn gelesen zum Beispiel, da ist mir jetzt einer hängen geblieben, man solle Nadelöhrfragen stellen. Erinnerst du dich? Kannst du das vielleicht mal erläutern, was das ist?
Ja, das bedeutet, man muss genau da reinschauen, wo es wirklich weh tut. Und wenn wir über Führung sprechen, dann ist sehr wichtig und die neuen Führungskräfte, die auch jetzt das Problem mit der Veränderung haben, natürlich, das ist ein menschliches Problem. Ein Mensch verändert sich, aber trotzdem bleiben alte Routinen. Genau in dem Moment ist wichtig, dass man reinschaut, die Stelle, die uns stört, die Stelle, die uns auf dem Weg steht, um diese Stelle zu verarzten, damit wir den nächsten großen Schritt schaffen können. Wenn wir übersehen oder verschieben die Sachen, aufschieben und sagen, okay, das mache ich morgen, dann werden wir nie vorankommen. Genauso ist mit der Digitalisierung. Wir leiden jetzt unter Corona und es ist eine schreckliche Phase. Wir sind im Krisenmodus, aber dieser Krisenmodus hat eine gute Seite, dass wir viele Sachen, die gewartet haben an unseren Schreibtischen, jetzt erledigt sind. Also diese eine große Sache ist die Digitalisierung.
Also man merkt, du bist eigentlich immer, wenn das Glas halb voll ist oder halb leer, dann bist du immer bei halb voll. Du bist Optimistin durch und durch, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist meine Natur, mein Charakter.
Gab es denn, wenn wir jetzt nochmal auf Lingua World schauen, Momente, wo du sagst, da war mal so ein Engpass, so ein Nadelöhr und da hast du irgendwas gemacht oder beschlossen und dann hat es funktioniert? Kannst du da auch dich dran erinnern?
Besonders schwierig war für mich das Thema Führung. Deswegen spezialisiere ich mich jetzt, um Führungskräfte zu unterstützen. Ich war in manchen Momenten unbeholfen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich hatte große Ziele, aber wie führt man ein Team zu diesen Zielen? Also am Anfang war stolperig mein Weg und ich habe immer nach die Frage zu mir gehabt, wie mache ich das, wie mache ich das? Und nach dem erfolgreichen Coaching habe ich mich selbst gefunden. Ich musste nicht mehr mein Herz verstecken, weil ich sehr stark in der Umsetzung bin, aber eigentlich auch sehr emotional bin. Und ich habe mir erlaubt, einfach emotional zu sein und den Menschen zu zeigen, dass ich sie schätze, dass ich sie mag. Und daher ist meine Empfehlung jetzt, wenn ich Menschen coache, führen sie emotional, führen sie agil, führen sie adaptiv. Schauen sie, was diese Menschen, die sind auch Menschen, die wir führen, was sie brauchen. Und nur wenn sie erkennen, dass sie als Partner betrachtet werden und nicht als Instrumenten, die die Arbeit erledigen sollen, nur dann entsteht ein starkes Team, ein Team mit einer Schlagkraft, was alles schaffen kann.
Ich verstehe, was du meinst, aber ist denn jede Führungskraft auch dafür geeignet und hat das in sich, dass diese Emotionalität, manche sind ja einfach sachliche Typen und können sicherlich gut managen, aber wenn man denen jetzt sagen würde, mach das mal emotional, dann wissen die vielleicht gar nicht, wie das geht.
Aber sie müssen nicht weinen zusammen mit den Mitarbeitern, sie müssen sie nur verstehen. Einfach schauen nach deren Bedürfnissen. Mir hat eine junge Frau gesagt, die ich gecoacht habe, mir tut so weh, dass mein Chef manchmal mir keinen guten Morgen sagt und wenn ich aus dem Urlaub komme, fragt er nicht mal, wie war denn dein Urlaub? Also ich hätte früher wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass die Menschen darauf warten. Aber nachdem ich meine eigene Transformation erlebt habe, dann wusste ich. Und ich habe eigentlich mir erlaubt, diese charismatische Führung mir einzueignen als Führungsstil und nicht mich ständig streng zu machen, weil ich seriös aussehen soll. Und das ist auch für viele Führungskräfte, die von Natur nicht unbedingt emotional sind, ist natürlich eine Überwindung wert. Man muss sich ändern, ja. Aber es ist nicht so schwierig, einfach die Menschen als Menschen zu betrachten. Das ist ein ganz einfaches Mechanismus.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir natürlich auch eine Phase, wo durch die Heimarbeit, das Homeoffice, das wir ja auch durch Corona jetzt erlernt haben und vielleicht bald wieder in so eine Homeoffice-Pflicht auch kommen, wo die Videotelefonie ist, glaube ich, dafür eher da, dass Debatten versachlichen. Da ist wenig Emotionalität in diesen Konferenzen. Alle gucken, dass sie dem anderen nicht ins Wort fallen und damit das alles schön geregelt ist. Und also da habe ich auch gelesen, das führt eigentlich zu einer Versachlichung. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade eben propagiert hast.
Genau das sage ich. Wir stehen nur 15 Zentimeter entfernt vor der Kamera. Also die Menschen, die mich geschaut haben, die sehen meine Falten sogar. Natürlich hätte ich gerne, dass ich auf Entfernung stehe, aber ich bin vor denen. Ich schaue denen in die Augen. Und das genau ist das Positive dabei. Wir stehen uns nah.
Eine Schilderung von dir ist mir auch stark in Erinnerung geblieben, die auch sozusagen dein Leben geprägt und verändert hat. Das war, es ist hier in Köln passiert, 2004, als du auch zu einer Übersetzung oder zum Dolmetschen, sagt man ja, also ja. Du musstest wieder aufstehen und dorthin fahren und einer Mutter mitteilen, dass ihr Sohn gestorben ist.
Ja, das war für dich einschneidend. Genau, das war bei der Polizei. Ich wurde in der Nacht angerufen, um schnell, eine russische Dolmetscherin, komm schnell, ich ging. Und in dieser Zeit wurden ein paar Dolmetscher schon bestellt und einige mussten für die Zeugen dolmetschen, anderen für die Verdächtigen und ich sollte für die Mutter des getöteten Mannes dolmetschen. Und das war ein Moment, in dem ich mich von diesem Beruf getrennt habe, weil die Mutter stand. Sie wartete auf die Sprachvermittlung, das war ich, die kam, und sie schaute mich sehr hoffnungsvoll. Sie wusste gar nicht, warum sie aus dem Bett geworfen ist und warum sie jetzt bei der Polizei ist. Und ich musste die Worte des Polizisten übersetzen, dass ihr Sohn getötet wurde. Also in dem Moment habe ich verstanden, dass die Zeit gekommen ist, diesen Beruf zu verlassen. Ich habe auf Russisch die Worte ausgesprochen und die haben mich tief ins Herzen getroffen. Und später, als ich ein paar Tage später, musste ich weiter dolmetschen, weil die Sache, die bei der Polizei beginnt, geht zum Haftrichter, danach zur JVA und der Dolmetscher geht mit. Und in einem Moment habe ich JVA verlassen. Die schwere Tür hinter mir war geschlossen wieder und ich ging zu meinem Auto. Ich habe mich umgedreht, habe ich das Gebäude gesehen und einfach die Entscheidung getroffen, ich werde nicht mehr dolmetschen, weil ich nicht mehr diese traurigen Nachrichten übermitteln möchte.
Du hast es dann anderen überlassen, das zu machen?
Ich hatte in dieser Zeit schon viele Dolmetscher und Übersetzer, die für Lingua World gearbeitet haben, aber die Entscheidung war, ich werde selber das nicht mehr machen. Mhm. Und das war ein Moment aufgrund der Situation, aber eigentlich wirtschaftlich gesehen war der richtige Moment, weil ich dann noch eine Weiterbildung gemacht habe und habe mich entschieden, das Unternehmen zum Wachstum zu bringen. Also wenn ich weiter gedolmetscht hätte, war mir klar, dass ich nicht das Unternehmen so anpacken kann, wie ich es danach gemacht habe. Also ehrlich gesagt, das Geld fehlte mir. Als Dolmetscherin habe ich nicht schlecht verdient und das war mein Startkapital. Ich habe immer unterstützt das Unternehmen durch das Geld, was ich verdient habe am Anfang. Aber in dem Moment kam nämlich genau das zustande, ein Verlust, der später zum Sprungbrett wurde. Ja. Also ich habe meine ganzen Kapazitäten gewidmet an meine Firma.
Du hast auch beim Beruf sozusagen, beim Übersetzen deinen Mann Gunther kennengelernt, stimmt das?
Ja, Gunther habe ich beim Dolmetschen kennengelernt, vor 25 Jahren.
Er ist jetzt pensioniert, er war in der Fahndung, glaube ich, ne, beim Zoll, oder?
Er war beim Zollkriminalamt.
Ja. Nelly, gab es auch, jetzt haben wir wirklich auch einige Tiefpunkte angesprochen und vielleicht um die Stimmung auch wieder aufzuhellen, was waren denn so deine liebsten Jobs? Gab es auch Sachen, wo du unheimlich gerne übersetzt und gedolmetscht hast?
Beim Dolmetschen?
Ja.
Ja, ich mochte die wirtschaftlichen Gespräche. Also ich wurde auch damals bestellt, um Russisch, normalerweise war Russisch die Sprache, die ich im wirtschaftlichen Bereich übersetzt habe, gedolmetscht habe. Und das waren Verhandlungen, Vertragsverhandlungen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Also diese kriminalistischen Sachen, die waren spannend, aber bis zu einem gewissen Grade. Danach wurden sie schmerzhaft, wie ich schon erklärt habe. Aber ich mochte immer die Wirtschaft. Die Wirtschaft hatte immer eine starke Anziehungskraft für mich.
Du bekommst dann ja auch ganz viel, erstens Geheimnisse wahrscheinlich mit, Geschäftsgeheimnisse, aber auch Verhandlungstaktik und so. Du bist ja mittendrin und sozusagen kannst du als stille Beobachterin ganz viel auch rausziehen, für dich vielleicht, ne?
Ja, das war schon eine, die Dolmetsch ist eine Brücke zwischen den zwei Business-Kulturen. Es war für mich interessant zu sehen, wie die eine Seite sich verhält und wie die andere sich verhält. Natürlich habe ich viel daraus gelernt. Also vor allem habe ich auch später für mich das genutzt, dass ein wirtschaftliches Gespräch eine Menge Sympathie beinhalten muss. Wenn die beiden Gesprächspartner oder Geschäftspartner sich nicht mögen, sondern versuchen, sich gegenseitig auszutricksen, wird das nicht zum Geschäft werden.
Das heißt, du hast das immer schon gespürt, ob das gleich zum Erfolg führt oder nicht?
Ja, die Menschen, die ehrlich sind, die mit offenen Karten spielen, die sagen, was sie wollen, die Kompromisse machen, diese Menschen sind richtige Wirtschaftspersönlichkeiten. Also Tricksen ist für nicht zu empfehlen.
Ja. Ich meine, die Übersetzung oder die Dolmetscherin, die ist ja eigentlich neutral, die muss neutral sein. Ja, hast du trotzdem versucht, auch vielleicht vermitteln zu wirken?
Sprich, das ist nämlich die Disziplin, die ein Dolmetscher haben muss. Also man darf gar nicht überhaupt, als Dolmetscher hast du die Einstellung, dass du eine neutrale Übersetzung machst. Also ich muss sagen, vielleicht manchmal beim Gericht, als ich das letzte Wort des Angeklagten übersetzt habe, vielleicht habe ich es ein bisschen literarischer gesagt, als er oder sie es gesagt hatte. Aber ich glaube nicht, dass diese Nuance die Verhandlung beeinflusst hatte. Zum Beispiel, wenn derjenige ganz einfache Sprache benutzt und du kannst das nicht so wiederholen, dann tust du ein bisschen Salz in die Suppe, was den Satz ein bisschen eleganter macht, grammatikalisch wahrscheinlich, aber auf keinen Fall Veränderung.
Verstehe. Ja, das ist auch Berufsethos, ganz klar. Kann man nicht. Nelly, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deiner zukünftigen Tätigkeit als Business Coach.
Ja, ich habe eine Homepage, die wir noch 2019 erstellt haben, als mein Buch erscheinen sollte, und das ist www.nelly-costadinova.de. Da ist alles geschrieben, was ich mache. Und ich freue mich, wenn die Menschen meine Wirtschaftskenntnisse benutzen und meine Energie in Anspruch nehmen, um schneller erfolgreicher zu werden.
Vielen Dank für das inspirierende Gespräch, Nelly. Hat Spaß
gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich so gefreut, dich wieder zu sehen.
Dankeschön. Ebenso.
Wirtschaft Köln am Platz.
Ich habe tausende Chancen gefunden, sagt Nelly Costadinova. Die ansteckende Zuversicht, mit der sie zu Werke geht, imponiert mir. Wie geht es Ihnen? Ich würde mich freuen, wenn sie das Gespräch auf neue Gedanken gebracht hat. Vielleicht rufen Sie am Morgen beim Telefonunternehmen Ihres Vertrauens an und bestellen ein paar Leitungen auf Zuwachs. Weniger suchen, mehr finden. Darum soll es in der kommenden Woche hier bei Wirtschaft Köln Unplugged gehen. Mein Kollege Manuel Heckel begrüßt in der Kölner Rotonda die Macher der Shopping-App Bao. Nie gehört? Das könnte sich ändern, denn die Idee ist clever. Man gibt sein Wunschprodukt in die Suchleiste ein und die App zeigt einem per Umkreissuche, wo man genau das Gesuchte in der Nähe findet. Ein Herumirren von Geschäft zu Geschäft muss also nicht mehr sein. Mein Name ist Stefan Merks. Für heute ist hier Schluss. Danke fürs Zuhören. Und bis hoffentlich bald.